Das ist also der Harry Müller. Wir freuen uns ganz, ganz riesig, dass du da bist. Aber wir kennen dich noch nicht so gut. Ausser dich kenne ich schon ein bisschen besser. Und darum machen wir eine kurze Anwärmphase, dass wir nachher voll Ohr sind während der Predigt und immer überlegen, wer ist denn das eigentlich? Erste Frage, Harry, kannst du uns ganz kurz sagen, in kurzen Zügen, woher kommst du und was war so dein Werdegang gewesen?
Okay, ich bin von Zürich, bin in Zürich geboren, bin dort in die Schule gegangen. Habe früher so eine Affinität gehabt, eine Liebe zu dir, zu der Landwirtschaft. Darum war die Fahrt da an für mich ein Genuss gewesen mit dem Roller. Ich habe eine Landwirtschaft gemacht, einen Strickhof, und bin in die USA anschliessend. Ich wollte das landwirtschaftliche Technikum machen, bin nicht alt genug für das und habe ein Jahr USA zum Englischlehren eingeplant, bin dort zum Glauben gekommen. Und habe dann meine ganze Lebensbiografie geändert. Ich bin dort in einer Bibelschule, habe eine Ausbildung gemacht, geheiratet und dann in die Schweiz gekommen. Dann ist der Weg ganz anders verlaufen. Aber die Affinität zu der Landwirtschaft ist da.
Das wird Landwirt freuen unter uns.
Hat es noch in der Gemeinde?
Ja, natürlich.
Ist wahr?
Ja, und Rechte.
Das würde mich noch interessieren. Können wir schnell schauen, wer mit der Landwirtschaft noch irgendwie verbunden ist? Wir müssen nachher einen Kaffee trinken miteinander.
Es sind auch nicht alle da, es hat noch mehr.
Ja, so, so toll, so toll. Das ist schon Bruck da, oder?
Das würde mich gleich noch ganz kurz interessieren. Hast du denn zum Glauben gefunden? Also völlig aus unchristlichem Umfeld.
Ich bin katholisch aufgewachsen. Und wir sind ziemlich strikt katholisch gewesen. Also am Sonntag, Mass hat dazu gehört, Beichte hat dazu gehört, Kommunion hat dazu gehört. Und dann haben aber so meine Eltern, so, als ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich gemerkt, die haben sich so immer mehr ein bisschen zurückgezogen. Und wir haben eigentlich nachher nicht mehr gross. Die Jahre in der Lehre habe ich eigentlich mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun gehabt. In den USA kommt ein junger Amerikaner. Und zwar ist das gewesen, nachdem ich noch nicht einmal so wahnsinnig lange da war, vielleicht 2-3 Monate, mein Englisch war noch schwach gewesen. Und der hat mir ein Traktat in die Hand gedruckt. Ist das ziemlich die ungünstigste Art gewesen, um mich ansprechen? Weil das hat für mich immer mit Sekten zu tun gehabt. Ich war sehr abweisend gewesen am Anfang. Er war sehr hartnäckig gewesen, hat gute Fragen gestellt, hat uns, ich bin mit einem Kollegen unterwegs gewesen, hat uns eingeladen zu sich heim, Bibeln auf den Tisch gelegt und hat angefangen, Fragen zu beantworten. Darum ist für mich heute noch ein wichtiges Thema, jemanden nicht mit Aussagen zu bearbeiten, die mit dem Glauben zu tun haben, wenn nicht Fragen schon da sind. Und wenn die gut beantwortet werden, und das war bei mir der Fall, am Schluss muss ich sagen, also wenn das stimmt, und ich habe den Unterschied zwischen Gnade, die geschenkt ist, und Kirche, die sagt, es muss so laufen, wie wir es sagen. Den Unterschied habe ich dann irgendwann gecheckt und bin dann zum Glauben gekommen. Und das hat für mich am Anfang gar nicht wahnsinnig viel ausgelöst. Es ist erst im Nachhinein gekommen, dass ich gemerkt habe, dann muss nachgehen. Die Wurzeln muss man vertiefen.
Und dann bist du ja später Pastor geworden, hast eine Gemeinde in Zürich gegründet. Wie bist du denn zu diesem Dienst gekommen als Pastor?
Das ist eine gute Frage, Matthias. Wir haben vermutlich so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wir haben einfach gesagt, ich bin der Meinung, ich bin in Zürich, habe ich das Evangelium nie gehört. In Zürich gibt es offensichtlich niemanden, der eine klare Message hat. Also starten wir einen Hauskreis und starten wir eine Gemeinde, die das so erklärt und präsentiert, dass man es verstehen kann. Total arrogant. Oder? Wir haben uns nicht informiert, was schon da ist. Wir haben uns mit niemandem vernetzt. Und es war ein entsprechend schwieriger Weg gewesen. Wir sind über Jahre hinweg 10, 15, 20 Personen gewesen. Und uns hat dann erst angefangen, der Horizont aufgegeben, wo wir unser Gottesdienstformat nach mehr suchersensibel umgestellt haben. Ein bisschen modernere Musik, ein bisschen zeitgemässere Predigt. Darum bin ich ein Verfechter in Zürich von der Mundart, weil das baut die Barrieren ab, mindestens bei uns. Und dann hat Gott einfach nachgeschenkt, dass über die Zeit hinweg Menschen dazugekommen sind. Aber das Wachstum ist immer, wir sind immer unter 100 geblieben.
Du hast dann auch mehrere Bücher geschrieben, eins da, wo ich früher noch viel gebraucht habe für Ehevorbereitung, bevor du Ja sagst und da vor allem deine originellen Formulierungen abkupfert. Frage, wie bist du?
Ich habe es auch abgekupfert. Ich habe es auch abgekupfert.
Das ist ja meine Frage. Wie kommst du dazu zum Bücherschreiben?
Sagen wir es so, ich habe das Gefühl gehabt, wenn man einen Haufen Zeit in der Predigt vorbereitet, und ich weiss, das machst du auch. Ein Pastor, der seine Aufgabe ernst nimmt, kann nicht am Sonntag vor die Leute anstehen und einfach am Samstag ein bisschen etwas noch zusammenwürfeln. Das braucht Zeit. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn man die Zeit investiert, würde es ja eigentlich Sinn machen, wenn man aus einer Predigt noch ein bisschen mehr Kilometer rausbringen könnte. Und wenn man an einem Ort bleibt, und wir sind in Zürich geblieben, fast gut 40 Jahre, kannst du eine Predigt ein zweites Mal bringen. Ich habe das einmal gemacht und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, das hast du aber schon mal gebracht. Und ich war total frustriert gewesen, weil es sind 10 Jahre zwischen ihnen gelegen. Und dadurch dann, dass ein Verlag, und das war damals anders als heute gewesen, das sind ja praktisch nur Predigtreihen gewesen, mit Ausnahme jetzt vielleicht von dem, dass ein Verlag das gebracht hat, hat mich gefreut. Aber der Absatz ist auch dort nicht verrückt gewesen. Predigten werden dort nicht mehr gelesen, die werden gelesen. Oder? Aber es war eine Befriedigung gewesen, ab und zu Rückmeldungen zu hören von Leuten, wo Bücher an Ort angekommen sind und Predigten vielleicht gelesen sind, worden sind, wo ich nie angegangen wäre oder angekommen wäre. Also das ist von daher ist eine Ermutigung gewesen. Oder?
Noch eine letzte Frage, Harry. Jetzt bist du offiziell pensioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur ein Beihochlager bist. Was ist so deine Hauptbeschäftigung so im Moment?
Das ist noch cool, dass du das fragst, weil das war im 16. gewesen, als ich pensioniert worden bin. Und das habe ich mich auch gefragt. Also kannst du nicht einfach nichts mehr machen? Und ungefähr zur gleichen Zeit hat der Hans Schneider von der FEG Soizach, wir haben vorher einander immer so ein bisschen zwischen dir wieder gesehen, hat er gefragt und gesagt, du, ich habe noch 2 Jahre, beziehungsweise 3, könntest du dir vorstellen, mich ein bisschen zu entlasten in solche Sachen? Und ich kann mir das nicht so vorstellen. Und dann haben wir abgesagt. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dann muss man eine Obacht geben. Erste Reaktion sollte man nicht immer gerade für voll nehmen. Man muss manchmal den Leuten ein bisschen Zeit geben, um zu überlegen. Und ich schalte manchmal langsam. Je mehr ich überlegt habe, habe ich gesagt, das ist doch grossartig. Jetzt kannst du hinter jemandem anstehen. Er muss alle Schwierigkeiten absorbieren und ich kann nur gemütlich hindurch die Sachen machen, die ich gerne mache. Eigentlich optimal. Und als ich gesehen habe, wie gut, dass wir miteinander klicken und wir so uns ganz klar abgesprochen haben, von allem Anfang an klar gemacht, Hans, du bist der Häuptling. Du musst nie bedenken, dass ich dir reinschnur. Ich bin der Indianer. Das hat für ihn gestimmt, das hat für mich gestimmt und es ist eine goldige Situation, wir geniessen es beide.
Danke vielmals. Ja. Guten Tipp, den nehme ich mir zu Herzen. Jetzt würde ich noch gerne für dich beten, bevor du dann loslegen darfst.
Danke.
Herr Jesus, ich staune immer wieder, oder wir staunen, wie du Geschichten schreibst mit Menschen, wie man es nie gedacht hätte. Du rufst Menschen, deine Nachfolge, du hast auch den Harry gerufen. Danke für die Gaben, die du ihm gibst. Danke, dass du ihn durchgetragen hast, für auch die Menge Tiefen in seinem Leben, aber auch die Höhen. Und Jesus, wir sind jetzt gespannt, was wir hören dürfen von ihm aus deinem guten Wort, Herr Jesus. Öffne unsere Ohren und hilf dem Harry jetzt in der Verkündigung. Amen.
Amen. Bis gesagt. Danke, Matthias. Das ist ja eine ganz liebe Einleitung. Und wir haben zum Starten noch, vielleicht nehmen wir das vorweg, einen kleinen Clip. Können wir den vielleicht kurz laufen lassen? Das wäre doch cool. Ich sage nachher vielleicht schnell, wie es dazu gekommen ist, falls wir ihn laufen lassen können. Sonst ist das auch nicht so tragisch. Ich bin diese Woche, um sicher zu sein, dass ich heute Morgen nicht spät komme, weil ich bin ein Langschläfer, habe ich gedacht, ja, fahrst auf das Ding und schaust, wo die Gemeinde ist, sodass du am Sonntagmorgen möglichst lang kannst schlafen und das findest. Und als ich so durch eure Stadttour bin, und gesehen habe, sagen die Dorf, ich traue mich nicht Dorf zu sagen, Dorf, aber Tingen ist gross, ich habe gestaunt. Als ich gesehen habe, was für eine tolle Bausubstanz das da ist, habe ich gesagt, das muss man fotografieren, so sind das ein paar Eindrücke. Kriegen wir es an? Ja. Super. Habe ich beeindruckt zu sehen, wie es für tolle Häuser, das ist viel Geschichte und viel wertvolle Bausubstanz. Und natürlich bin ich auch gespannt, mehr über die Gemeinde da vor Ort zu lernen. Bleiben wir, wenn wir von der Landwirtschaft noch haben, bleiben wir in der Landwirtschaft. Wir haben als Gemeinde in Zürich haben wir ein Landwirtschaftsprojekt unterstützt in Rumänien. Und zwar ist das, das ist eine Zeitreise gsi. Wir sind regelmässig dort hin, alle zwei Jahre, haben uns das Projekt angeschaut, haben uns mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt, jeweils. Das war ein Flug nach Bukarest, dann war es ein Mietwagen nach Vulkan und von dort ist es auf einer Schotterpiste weitergegangen ins Dorf selber, total abgelegener Ort, Holbev, bei Brasov zu, wenn allenfalls jemand Rumänien ein bisschen kennt. Wir haben absichtlich einen Ort wählen, wo total Gott verlassen ist, wo niemand sonst engagiert ist, um zu schauen, ob wir dort ein Landwirtschaftsprojekt auf die Beine stellen können. Und die kleine, winzige Gemeinde, die dort vor Ort war, die allenfalls unterstützen. Und das eben auch über Beziehungen zu machen. Es ist ein idyllisches Dorf. Und die Menschen sind uns von dem Holbev über die Jahre, jedes Mal, wo wir gegangen sind, sind die uns lieb geworden. Es hat Beziehungsbrücken gegeben. Die Gemeinde, musst du dir vorstellen, zwischen 20 und 30, vielleicht 40 Leute. Die kommen zum Teil von weit her. Die sind eine Stunde, zwei von den umliegenden Bauernhöfen da angelaufen an den Ort, um dort am Sonntag einen Gottesdienst zu feiern. Und der ist meistens zwei bis drei Stunden gegangen. Das ist für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist ja klar. Jetzt, ein Gottesdienst in Holbev war ein Erlebnis, weil Männer und Frauen haben getrennt, nicht wie wir es machen, gemischt, die haben getrennt Gottesdienst gefeiert. Frauen und Mädchen, Entschuldigung, die haben Kopftücher getragen. Sie haben keinen Schmuck getragen, sie haben keine Hose getragen, sie haben kein Make-up angehabt. Am Gottesdienst haben sie nur sehr beschränkt teilgenommen. Sie haben nicht geredet, sie haben nicht gelehrt, sie sind für all praktischen Zwecke einfach nebensächlich in dieser Gemeinde gewesen. Die haben eine klar untergeordnete Rolle gespielt. Jetzt für uneingeweihte Leute ist das, wie wir es gewesen sind, ist das befremdlich gewesen, selbstverständlich. Um es gerade vorwegzunehmen, wir haben respektiert, dass in dieser Gemeinde Kultur eine andere Kultur ist. Wir haben respektiert, dass ein anderes Verständnis von Gottesdienst vorhanden ist, Gottesdienstpraxis. In Holbev haben wir akzeptiert, was die Kultur von Holbev vorgegeben hat. Wir haben die Glaubensgeschwister respektiert in Liebe. Unser Verständnis von Freiheit war ein ganz anderes. Unser Verständnis von gegenseitiger Wertschätzung war identisch. Das eine klafft auseinander, das andere hat uns total verbunden. Wir haben die Menschen wertgeschätzt. Ich sage das aus einem bestimmten Grund. Konservative Gemeinden mit einer, sagen wir mal, restriktiven Gemeindepraxis gibt es selbstverständlich in der Schweiz auch. Das kennen wir auch. Man redet dann von einem fundamentalistischen Christentum. Gemeint sind Christenmenschen mit einer inner engen und strengen Perspektive. Meine Erfahrung war, wenn das Gesetz mehr betont wird als Gnade, dass es dann zu Schwierigkeiten kann kommen. Mein Verständnis vom Neuen Testament ist, dass Christus nicht gekommen ist, um seinen Leuten neue Bürden aufzuerlegen. Er ist gekommen, um von Fesseln von der Frömmigkeit zu befreien. Darf ich es noch etwas deutlicher sagen? Er ist gekommen, um Menschen, seine Leute, von Fesseln von der zwanghaften Frömmigkeit zu befreien. Nicht alle Frömmigkeit ist selbstverständlich schlecht, Aber die Zwanghafte ist problematisch. Jesus hat zu den Juden gesagt, du kennst die Textstelle bestens, wenn ihr euch nach meinen Aussagen orientiert, sind ihr in der Tat meine Leute, dann gehört ihr in der Tat zu mir. Und dann macht er den Kernsatz, die Aussage in dem 8. Kapitel. Ihr werdet dann wahrnehmen, begreifen, erfassen, was der Kern der Wahrheit ist. Und maßgeblich, matchentscheidend, die Wahrheit setzt euch frei. Glaubst du das? Manchmal habe ich den Eindruck, so wie wir uns verhalten. Entschuldigung, lass mich das korrigieren. Manchmal habe ich den Eindruck, so wie ich mich verhalte, entspricht das nicht ganz dieser Aussage. Und wenn immer ich das merke, möchte ich es korrigieren. Der Christus, dem ich mein Seelenheil anvertraut habe, hat mich frei gemacht von zwanghaften Bindungen. Jetzt musst du wissen, wenn er das Wort frei benutzt er in der griechischen Sprache und es bedeutet frei. Das Wort frei in der hebräischen Sprache bedeutet auch frei. Frei ist frei. Du musst kein Griechisch können, du musst kein Hebräisch können. Es ist simpel und einfach. Eine Lösung von Bindung. Man muss das gar nicht kompliziert anschauen. Und wenn er sagt, dass die Wort, die im Evangelium verkörpert ist, frei machen tut, dann habe ich das Gefühl, wir sollten das Statement akzeptieren. Unsere Freiheit sollte uns als Christen definieren. Das sollte man spüren. Das muss greifbar. Das muss lebbar sein. Das macht das Evangelium attraktiv. Ich wollte nicht von meinem alten Leben eine Kurskorrektur vornehmen und dann komme ich einfach von der einen Gesetzmäßigkeit römisch-katholisch in die andere Gesetzmäßigkeit freie evangelisch. Ja, wo liegt der Unterschied? Hat mich gar nicht angesprochen am Anfang. Leute, Freiheit ist ein wunderbares Wort. Es ist ein radikales Wort. So radikal, dass manche Christen Angst bekommen, wie mit dieser Freiheit umzugehen ist. Manche von uns verstehen vielleicht gar nicht, wie radikal das der Begriff effektiv ist. Der Paulus bringt es so auf den Punkt. In Römer 14. Er sagt, ich weiß, ich bin durch Jesus Christus davon überzeugt, ich bin gewiss, total gewiss, dass nichts, was Gott geschaffen hat, unrein ist. Er bringt das in einem bestimmten Kontext und wir haben heute Morgen nicht Zeit, den aufzuarbeiten. Aber wir nehmen das einfach mal so hin. Nichts, was Gott geschaffen hat, ist unrein. Für die Juden hat das eine Bedeutung gehabt, weil die haben ja unheimlich viel Reinheits- und Unreinheitsgesetz gehabt. Die haben dort müssen waschen vor bestimmten Handlungen. X-mal. Und dann sagt er, nur wenn es jemand dafür haltet, wenn jemand in seiner Einstellung das so sieht, wird die Sache unrein. An Korinther schreibt er dann im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel, ich weiß und ich bin durch Christus. Da sind wir immer noch am alten Ort. Korinther, 2. Korinther 3, den Text kennen wir auch. Wo der Geist des Herrn ist, wo immer der präsent ist, wenn der wirklich präsent ist, dann klopfen wir uns als Christen nicht gegenseitig auf die Finger und mahnen bei jedem zweiten Satz, den jemand sagt, weil er nicht ganz evangelikal koscher ist. Wo der Geist präsent ist, spürt man die Freiheit. Darf ich es so formulieren? Ich glaube, das Ausmaß dieser Freiheit ist weit grösser, als wir ahnen und uns gegenseitig zugestehen. Das kann Angst machen. Und aus Angst stehen wir dann auf Bremse. Und wir sagen, natürlich sind wir frei. Aber das bedeutet nicht, dass wir frei sind zum Sündigen. Ja, um Gottes Willen, das ist doch selbstverständlich. Um das geht es doch nicht. Das tönt so geistlich. Und sicher ist da etwas dran. Das Neue Testament adressiert das auch. Aber Freiheit ist keine Freiheit, wenn ich nicht wirklich eine Wahl habe. Einverstanden? Der Apostel erinnert daran, Galaterbrief. In seinem Brief, und das ist die Freiheit, das ist die Charter der Freiheit. Der Galaterbrief, Galater 5. In seinem Berufen, in Liebe, in dieser Freiheit zu leben. Nicht einfach davon zu reden und zu sagen, ja, das ist auch noch ein Thema, gehört auch noch dazu. Es ist ein Teil, den wir ausleben. Und dann bringt er das. Nicht in der Freiheit, dass wir unseren sündigen Tendenzen nachgehen, sondern die Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und das beinhaltet einen Teil von der Problematik. Der Paulus warnt unmissverständlich vor der Tatsache, dass wir die Freiheit uns nehmen, unseren defekten Neigungen nachzugehen. Von dem warnt er. Möglichkeit aber besteht, weil die Freiheit der Galater eine echte war. Gnade und Freiheit, musst du wissen, sind zwei ganz grundlegende Begriffe. Gnade wird uns gewährt, Freiheit wird uns geschenkt. In Christus vergeben. Einmalig. Endgültig. Und widerruflich. Er hat den Preis gezahlt, das vergessen wir nie. Er hat einen hohen Preis gezahlt für jedes von uns. Also, wenn das stimmt, um Gottes Willen, lass uns nicht wieder uns binden durch Gesetze, die Menschen gemacht haben. Das ist, was unser Herz leid. Jetzt, wenn du als suchender Mensch unterwegs bist, will ich dir einfach das empfehlen. Vertrau dich dem an, wo der hohe bezahlt hat. Das lohnt sich. Lass dich entlasten. Find die Gnade als etwas total Wohltuendes. Und seine Liebe ist nicht abhängig von unserem Wohlverhalten. Da können keiner von uns mithalten. Ich befasse mir uns ganz kurz mit den Umständen, die unsere Freiheit in Fesseln leid. Es ist primär die Taktik vom Feind, das zu machen. Er ist der Freiheitsräuber, hat jemand gesagt. Ich glaube zu Recht. Er kettet Menschen an sich. Und es gibt auch Leute, es gibt auch gutmeinende Christenmenschen, die das versuchen zu machen. Menschen unberechtigte Bürden zu verlegen. J. Sidlow Baxter, ein amerikanischer Ausleger, der hat einmal gesagt, wenn der Feind ein Kind Gottes schwächen will, dann benutzt er aus 9 von 10 Fällen einen anderen Christ. Ich bitte dich. Das war seine Erfahrung. Das tun wir uns einander gegenseitig zu leid. Und es gibt in der Tat in der Familie Gottes Leute, die Sachen von dir und von mir erwarten, die Gott so nicht erwartet tut. Die er nicht verlangt. Es gibt Leute, die können uns Schuldgefühl. Wenn ich würde, ich getraue mich das. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht, dass dir von einem anderen Christenmensch Schuldgefühle vermittelt worden sind? Darf ich schnell schauen, ob ich allein bin mit meiner Erfahrung? Schau dich um. Das sind doch ein paar. Offenbar ist das nicht ganz neben den Schuhen. Bitte nimm das einfach auf und behalte es im Hinterkopf. Christus hat vor Freiheitsräuber, Freiheitsräuber gewarnt. Und zwar in unmissverständlicher Form. Er hat es so dargelegt. Das Problem, dass wir uns gegenseitig Fesseln anlegen. Matthäus 23, du kennst die Texte. Sie bürdet, er redet von den Pharisäern, er redet von den Gesetzestreuen, er redet von den Frommen, er redet von denen, die es zwar gut meinen, aber es kommt nicht gut raus, die bürden die Menschen unerträgliche Lasten auf. Und das Problem an dem ist, das macht es mit anderen. Sie selber, nicht immer, aber nicht selten würde das gar nicht in den Sinn kommen, dass sie sich selber unter die Regeln würden stellen. Also lass uns auf der Hut sein. Frömmigkeit, eine bestimmte Art von zwanghafter Frömmigkeit, lass mich so sagen, kann manche Leute zu kalten Kritikern. Und Jesus ist alles andere als das gewesen. Einverstanden. Alles andere als das. Er vermittelt ein menschenfreundliches Gottesbild. Schauen wir ein paar von diesen Gottesbildern an, die problematisch sind. Wie wir Gott sehen, prägt unser Verhalten. Ganz kurz tangieren wir ein paar Möglichkeiten, die bestehen. Es gibt ein Traumbild Gott. Es ist dann sozusagen für manche Christen der Gott ein magischer Gott. Sein Mantra lautet, be happy. Die Leute scheinen immer glücklich zu sein. Nicht selten kommen sie aus einem bestimmten Lager. Die loben Jesus bei jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit. Kürzlich hat das jemand gemacht, in einer Situation, wo es überhaupt nicht angepasst war. Und ich sagte, weißt du was? Ich habe mit dir nicht einverstanden. Ich bin klar mit dem, was du sagst. Ich schaue das als eine Anfrage an meinen Glauben an, dass der Vorfall passiert ist. Dass es so eine schlimme Situation eintreten ist. Man muss Gott in allen Umständen loben. Das stimmt, aber auch nicht für alle Umstände. Ob drin oder der Wege ist ein Unterschied, würde ich sagen. Das sind Leute, die haben in jeder Situation ein passendes christliches Klischee. Wir löschen das so ab. Es ist künstlich. Es ist schön, hat einer gesagt, bildlich ausgedrückt, mit Jesus auf der Zehenspitze durch ein Tulpenfeld zu wandern. Das ist schön. Bis der Arzt eine Biopsie macht und dir eine schlechte Diagnose stellt. Bis dein Ehepartner sagt, ich mag nicht mehr mit dir und geht. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Wenn ich am Abgrund stehe, wird es schwierig mit Jesus auf der Zehenspitze. Der Sonnenschein zu sehen. Ich staune immer wieder, wie wenig ehrlich, dass wir manchmal sind und ich gnage dem selber ja auch. In bestimmten Situationen zu sagen, das ist jetzt ein Traumbild, das ich habe von Gott, aber die Realität sieht anders aus. Wenn du dir selber einen Gott zweckleihst, der immer für dich da ist, ein Gott, der verpflichtet ist, dir Wohlstand und dir Gesundheit zu liefern, dann ist der Gott eine Illusion, der ist ein Traum. Und wenn der Traum ausgeträumt ist, irgendwann, weil das Leben ist anders. Dann wird es so sein, dass du dir einen anderen Gott zweckleihst. Vielleicht ist es dann der Trickbild Gott. Das wäre auch eine Variante. Wenn unsere Träume nämlich Bach abgehen, dann neigen wir dazu, ein neues Gottesbild zu fabrizieren. Und nicht selten. Gerade bei Katholiken stelle ich das fest. Ist es dann der strafende Gott, wo wir uns zweglegen. Bei dem Gott ist alles, was Spass macht, entweder sündig oder fettig. Bei dem Gott hast du nichts zu lachen. Der hat ein Nein-Gesicht. Und sein Ziel ist eigentlich, aus deinem Leben Freude rauszunehmen. Und wenn du mit Christen zu tun hast, die nie je befreit lächelt. Vielleicht haben die ein Gottesbild, das in das Muster einfällt. Der Gott straft Menschen mit schwerwiegenden Krankheiten, weil sie falsch gelebt haben. Immer und automatisch. Er schlägt die mit Krebs, die nicht auf seinem Weg gehen. Automatisch. Vorgepasst Gottesbild. Der Glaube gibt Menschen Macht, andere zu manipulieren, den Glauben an so einen Gott. Wenn ich ein Gottesbild habe, wo ich das Gefühl habe, der ist immer hinter mir her und wartet nur, bis ich einen Fehler mache, wird ich nie wirklich frei sein. Das schließt sich aus. Wer an so einen Gott glaubt, hat in der Tat keinen Grund zum Lachen. Und die Chancen stehen gut mit so einem Gottesbild, dass du und ich verkrampft, kritisch und zynisch wirst. Traumbild Gott, Trickbild Gott. Und dann haben wir noch eine andere Variante, dann gibt es den tatenlosen Gott. Wenn du von deinem Gott enttäuscht worden bist, wenn du vergeblich versucht hast, den anzubeten, wenn der sich nie zufriedenstellen lässt, weil du bist nie gut genug, was machst du dann? Vielleicht schaffst du einen Gott, der in die Ferien gegangen ist. Ein Gott, der sich verabschiedet hat. Das ist doch auch eine Variante, oder? Einer, der sich abgemeldet hat. Das ist der Gott vom Deismus, nennt man das. Deismus ist nur ein Etikett. Es beschreibt eine Denkweise, wo Gott als erste Ursache sieht. Er hat den Prozess angeschoben. Die Uhr läuft, aber der Rest interessiert ihn jetzt nicht mehr. Jetzt bist du auf dich selber angewiesen. Er hat sich verabschiedet von der Schöpfung. Er überlässt dir das Spielfeld. Deisten nennen sich nicht so, aber sie denken so. Der Mensch ist für sie ein biologischer Roboter, der ist gesteuert von der Natur, der ist gesteuert von der Genetik, der ist gesteuert von der Umwelt. Und das Praktische an dieser Sache. Gott hat in diesem Denksystem Platz. Er hat immer noch Platz. Er hat Regeln aufgestellt und dann hat er Tschüss gesagt. Das Problem mit einem Unbeteiligten, mit einem kalten, gefühllosen Schöpfer ist, dass dem seine Geschöpfe kalt, unbeteiligt und auch gefühllos werden. Mit so einem Menschen hast du und ich zu tun. Ich behaupte, jeden Tag in der Woche. Gesellschaftlich sind wir an diesem Punkt angelangt. Und diese Philosophie, die ist frustrierend. Das nimmt uns jede Leidenschaft. Wenn Gott meine Träume enttäuscht hat, dann habe ich mindestens ein Zeitchen lang gelacht. Man könnte sie auch so ausdrücken, oder? Lass mich mal schauen, wie wir das da kriegen. Der Traumbild Gott. Wenn der mich enttäuscht hat, dann habe ich mindestens Spass gehabt für ein Zeitchen. Vielleicht war meine Vorstellung kindisch, das ist durchaus möglich. Aber mindestens habe ich etwas gespürt. Wenn wir den Trickbild Gott nehmen, wenn Gott der Urheber von allem, was übel ist in meinem Leben, wenn er der Urheber ist von dem, dann weckt das in mir Zorn. Aber mindestens habe ich noch Gefühl. Wie der andere gesagt hat, wer mit den Alligatoren schwimmt, schwimmt aus Angst, aber er schwimmt. Mindestens. Jetzt, wer an Deisten Gott und bei dem sind wir, wer an tatenlosen Gott denkt, der Gott, der macht jetzt gar nichts. Solche Menschen sind wie Lemming. Lemming, du kennst das. Die marschieren das Leben lang bis an Klippen und dann springen die über Klippen, ohne je eine Frage zu stellen. Ist ja schlimm, oder? Tragisch. Unser Gottesbild, Leute, hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben und dazu gehört, wie wir umgehen miteinander. Wie beziehungsfähig das wir sind. Und das bringt uns zum Testament Gott und mit dem schließen wir ab. Der Testament Gott. Wenn der Glaube an einen wohlwollenden, souveränen Gott, einen souveränen Vater, dir Mühe bereitet, dann willkommen zum Club. Das geht uns allen gleich. Dann gibt es bestimmte gute Bücher, die man empfehlen kann, sich mit dem Thema vielleicht weiter auseinanderzusetzen. Aber das ist vermutlich gar nicht das Problem. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer im Krisenmodus lebt, wer in einem Spannungsfeld inne lebt, der hat ein gebrochenes Herz, meistens keinen angeschlagenen Kopf. Dem hilfst du nicht mit intellektuellen Argumenten, sondern dem helfen Sachen aus der emotionalen Ecke. Betty McDaniels, die sagt, der Kopf glaubt nur, was er gelernt hat. Das Herz glaubt, was es erlebt hat. Das würde ich unterschreiben. Ein Freund von mir, das Zitat, das sich lohnt, nochmal anzuschauen. Der Kopf glaubt, was er gelernt hat. Das Herz glaubt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte einen Freund, der das genauso ausgespielt hat. Seine Frau war lange krank, die stirbt. Und er sagt zu mir, an dem Tag, wo meine Frau gestorben ist, ist mein Gott gestorben. Das hat wehgetan. Der war jahrelang bei uns in der Gemeinde. Ein toller Typ. Ein total toller Typ. Der Gott hat mich so enttäuscht, der kann es für mich nicht mehr geben. Jetzt, Leute, das ist weder logisch noch theologisch nachvollziehbar, was er sagt. Aber bei meinem Freund ist das Problem, da haben sich Gefühle längstens an den Punkt gestellt, wo es denken hätte sein dürfen. Das ist ein gefährlicher Zustand. Die christliche Kirche, das weißt du, die hat von allem Anfang an ein Gottesbild gehabt, das sich am Neuen Testament orientiert hat. Christus ist das Bild, das Ebenbild. Und das lesen wir durch das Neue Testament immer und immer wieder. Hebräer 1, ganz kurz, Hebräer 1 ist ein fantastischer Einstieg in ein unglaublich praktisches und hilfreiches Buch. Dort fängt das erste Kapitel so an. Gott hat vor langer Zeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise geredet zu unseren Vätern. Jetzt in den letzten Tagen, schreibt der Autor, rettet durch seinen Sohn. Jesus Christus ist das. Durch ihn im Fall ins Universum geschaffen, sagt er. Alles, was da ist, kommt durch ihn. Er ist das Gesicht Gottes. Er hat ihn zum Erb über alles gesetzt. Er widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Alles an dem Christus ist ein Ausdruck vom einen wahren, lebendigen Gott. Ein unwahrscheinlicher Vers. Willst du wissen, wie Gott aussieht? Schau Jesus an. Wolltest du wissen, wie Gott mit Menschen umgeht? Schau, wie Jesus Christus mit Menschen umgegangen ist. In ihm, in Christus, überkommt Gottes Gesicht. Alles, aber auch wirklich alles, was Gott ist, ist in dem Christus verwurzelt. Er ist die Brücke in die Ewigkeit. Er ist der Anker von unserem schlimmsten Sturm. Und der Johannes hat das in dem berühmten Statement. Du kennst es, du hast es auswendig. Bin ich gewiss, und wenn du als Gast da bist, klarer kann man es nicht mehr sagen. Es ist der Johannes. Johannes 3. Gott hat eine Affinität zu seiner Schöpfung, zu seinen Menschen. Er hat sich nicht verabschiedet. Er kennt deine Adresse. Hast du das gewusst? Nicht nur deinen Namen, er weiß, wo du wohnst. Er weiß, wie du lebst. Und dass du manchmal so wie ich mit zwei Gesichtern lebst. Das am Sonntag und das am Montag, das klafft manchmal auseinander. Stell mir doch dazu, das ist nicht immer das Gleiche. Leider. Aber es ist eine Freiheit, die wohltuend ist, auch zu dem dürfen stehen und sagen, das ist der Harry Müller. Büchli hin oder her, vergiss das. der lebt seinen Alltag und der hat seine Krisen, auch jetzt gerade im Moment. Ist so. Es ist wohltuend, zu dem zu stehen. Er gibt seinen Sohn, dass wenn ich mein Vertrauen in den Sohn setze, kann ich mit dem Harry Müller ein bisschen besser leben. Und du mit dir, vielleicht auch. Vielleicht auch. Die Nachricht, Leute, ist so phänomenal gut, dass sie kaum zu ertragen ist, wenn man sie zu Ende denkt. Darum nochmal Johannes, und mit dem schliessen wir. Johannes 8, wenn euch der Sohn Gottes, der Christus, wenn der euch befreit hat, ist die Freiheit echt. In dieser kurzen Predigt ist es um Freiheit gegangen, aber letztlich geht es eigentlich um Gott. Es geht immer um ihn. Es geht um den Gott, der aus allen Lebensumständen Gutes kann entstehen lassen, egal wie schlimm die sind. Das erinnert mich an eine Story aus der Klosterschule. Auf dem Tisch im Konvent steht ein Korb mit Äpfeln. Eine Notiz liegt neben dem Korb und auf dieser Notiz steht: Bedien dich, Gott schaut zu. Der Tisch war ein langer Tisch. Unten an dem Tisch ist ein Teller mit Cookies. Feine Cookies. Ein Schüler hat neben Cookies einen Zettel angelegt und hat darauf gekritzelt: Nimm so viel Cookies, wie du willst. Gott hat seine Augen auf den Äpfel. Und so schliessen wir ab in einem Statement. Äpfel und Cookies. Gott sieht beides. Er weiss doch Bescheid. Und folglich darfst du daraus schliessen. Er mag dich. Und er gönnt dir die Äpfel sowohl wie Cookies. Ist das nicht toll? Lächeln, please. Stehen wir auf miteinander. Jesus, wir danken dir, dass du so ganz anders bist als manche von uns, ich auch, uns das vorstellen. Danke, dass wir nicht ängstlich und Fingernägel kauend müssen besorgt sein, dass wir unsere Freiheit missbrauchen. Hilf uns einmal zuerst, bitte zu verstehen, wie unerhört beschenkt wir sind. Schenk es, dass die Freiheit, die wir in dir dürfen beanspruchen, dass dies bewirkt, dass wir gelassener, heiterer, ein bisschen fröhlicher durch unseren Alltag durchgehen. Dass Menschen in unserem Orbit spüren, er, sie hat etwas, was ich auch will. Ich will dir danken, gerade jetzt für die Gemeinde hier, für die Pastorenfamilie. Für all diejenigen, die in irgendwelchem Dienst da involviert sind. Wir danken dir für alle, die an den Gottesdienst Jahr aus und Jahr ein beteiligt sind und sich engagieren. Und speziell möchten wir dich bitten heute Morgen für all diejenigen von uns, die in irgendwelcher Art sich gebunden fühlen, die in irgendwelchem Bereich Nase nur noch knapp über dem Wasser haben. Schenk denen den Mut. Gib denen Kraft, ein Gespräch zu suchen, einen Kontakt anzuknüpfen mit jemandem, der gern hilft. Und wir bitten dich für all diejenigen von uns, die in den kommenden Wochen mit einer Herausforderung konfrontiert sind, wo sie das Gefühl haben, sie können nicht bewältigen. Schenk du da die Freiheit, das Vertrauen, auch wenn die Aktien schlecht stehen. Wir danken dir für dein Sagen. Wir danken dir für dein Reden. Und bitte jetzt darum, dass du den Rest von dem Tag uns begleitest.